obwohl es sehr große Cloud-Zentren und Datacenters gibt, in denen man viele digitale Rechner nebeneinander stellt, sind viele Probleme algorithmisch nicht beliebig parallelisierbar. Und da fangen Analogrechner an, interessant zu werden, weil die arbeiten nämlich inhärent hundertprozentig parallel. Das heißt, sie sind quasi schon perfekt, was Parallelität angeht. Und sie sind gleichzeitig, was den Stromverbrauch angeht, kommen nicht an diese Energiebarriere, wie man das nennt, wie Digitalrechner kommen, sondern die Analogrechner haben keinen Takt und das macht sie sehr energiesparsam in erster Linie gegenüber den bisherigen Computerarchitekturen.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Festival zum 5. Geburtstag der Sprint. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Sven Köppel. Sven ist Co-Gründer und CTO von Anabrit. Und Anabrit und Sven und seine Kollegen holen gemeinsam das Konzept, das alte Konzept der Analogrechner zurück in die Zukunft des 21. Jahrhunderts. Denn analog schlägt digital in vielen Anwendungsbereichen. Nicht nur im Leben, sondern auch bei den Computern. Danke, Sven, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung.
Zur Erinnerung, vielleicht nochmal ganz kurz, ne? als Wrap-up, was sind eigentlich Analogcomputer?
Also Analogcomputer, wie du schon sagtest, gab es schon mal. Das ist ganz wichtig zu betonen. In den 60er, 70er Jahren war das eine Branche und der Name Analogcomputer steht ja, das merkt man auch schon, weil so ein fast deutscher Begriff ist, im Gegenzug zum Digitalcomputer, der dann auch den Siegeszug hatte in den 80er Jahren, als er quasi mikroskopiert auf einen Mikrochip gekommen ist. Und was in Analogrechner auszeichnet, ist, dass grundsätzlich andere arbeiten als in Digitalrechner. Also Informationen werden, analogen werden dargestellt, also in Spannungen, Strömen kodiert. Und insbesondere kommt der Name aber auch daher, weil man eine Analogiebildung hat zwischen einem mathematischen Modell und dem Rechner, der rechnet.
Was können, wie ich eben behauptet habe, denn die Analogen besser als die Digitalen?
Also das Analogrechnen ist insofern sehr spannend, als dass es extrem energieeffizient ist und gleichzeitig sehr schnell. Also warum sind die Analogrechner in Vergessenheit geraten? Weil die Digitalrechnerentwicklung sehr viel generischer zu verwenden war. Man konnte damit eben alle möglichen Probleme lösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind sie eben heute ubiquitär. Also jedes Handy ist ein Digitalrechner, in jeder Server auch. Und Analogrechner werden jetzt wieder interessant, weil die Entwicklung der Digitalrechner eigentlich stagniert. Man kriegt die Dinger nicht noch viel schneller, man kriegt die Energie nicht weg davon und man kriegt sie vor allem nicht sehr gut parallelisiert. Obwohl es sehr große Cloud-Zentren und Datacenters gibt, in denen man viele Digitalrechner nebeneinander stellt, sind viele Probleme algorithmisch nicht beliebig parallelisierbar. Und da fangen Analogrechner an, interessant zu werden, weil die arbeiten nämlich inhärent hundertprozentig parallel. Das heißt, sie sind quasi schon perfekt, was Parallelität angeht. Und sie sind gleichzeitig, was den Stromverbrauch angeht, kommen nicht an diese Energiebarriere, wie man das nennt, wie Digitalrechner kommen, sondern die Analogrechner haben keinen Takt und das macht sie sehr energiesparsam in erster Linie gegenüber den bisherigen Computerarchitekturen.
Können sie, was die anderen nicht können, und zwar jetzt nicht technisch, wie du es gerade beschrieben hast, sondern bezogen auf die Anwendung. Also wo wären, wenn es uns jetzt gelingt, Analogrechner wirklich in Anwendung zu bringen, was könnten die dann viel besser als jene, die wir zurzeit heute nutzen?
Also wir haben uns ja dem Ziel verschrieben, dass wir General Purpose Analog Computing machen wollen. Das heißt, wir machen als Firma nicht nur nicht eine Nische. Es gibt viele Nischen, die, wenn man heute den Bedarf hat, beispielsweise ganz stark bei der Beschleuniger-Technologien für AI, das ist ja momentan ein ganz großes Thema, seit ChatGPT und Stable Diffusion ist das wirklich durchdrungen in der Wirtschaft. Und es gibt einen ganz großen Bedarf danach Rechenkapazität. Und das ist eben ein Feld, wo computational Power gebraucht wird. Aber wir erschlagen mit unseren Rechenarchitekturen ein viel größeres Feld, dass wir allgemein zum Beispiel mathematisch durch Differentialgleichungen beschreiben können. Also ist ein ganz typisches Werkzeug, mit dem wir arbeiten, was wir dann, wenn wir Probleme so beschreiben können in dieser Sprache, dann können wir sie auch auf Analogrechner abbilden. Und darunter fallen auch Optimierungsprobleme, die man zum Beispiel grundsätzlich in so gut wie allen Algorithmen hat, die irgendwie Rechenzeit brauchen, also wo irgendwas in kürzester Weg beispielsweise gefunden werden soll. Ganz klassisches Beispiel. Da gibt es eben viele Probleme, die heute noch, wo man noch keine effizienten Algorithmen für findet, die man aber tatsächlich auch auf Analogrechnern sehr effizient lösen kann.
Traveling Salesmen werden eine große Zukunft haben. Verstehe. Du hast eben immer von wir gesprochen und das hat sich so ein bisschen angehört, als ob du für die gesamte quasi Szene der Analog-Rechner entwickelnden sprichst. Was macht ihr bei Anabrit genau? Beschreibt doch mal, was euch als Firma ausmacht und was die großen Projekte sind, an denen ihr konkret arbeitet.
Ja, also wir verstehen Analogrechnen eben aus dem klassischen Analogrechnen heraus. Das muss man eigentlich technisch spezialisieren als das operationsverstärkerbasierte Analogrechnen. Es gibt auch heute viele andere Ansätze, analog zu rechnen. Und insbesondere ist diese Technologiefamilie sehr stark gewachsen, auch in den letzten Jahren, wo es einen starken Boom gegeben hat in diesem Feld. Und es gibt zum Beispiel heute auch Firmen, die photonisches Analogrechnen machen und also diese ganzen Ideen davon mit Licht zu rechnen, kombinieren mit analoger Informationsdarstellung. Oder im Grunde genommen könnte man, das ist jetzt eigentlich fast schon so ein bisschen philosophisch, auch das ganze Feld des Quantencomputings als Analogrechnen bezeichnen, weil dort immer versucht wird, ein Quantensystem entsprechend so zu bearbeiten, wie es einer mathematischen Gleichung entspricht. Wie gesagt, also wir haben jetzt einen gewissen Ansatz, wie wir Analogrechnen machen wollen. Und was wir machen, ist, wir haben quasi einmal auf Basis von der Art und Weise, wie klassisch Rechner gebaut wurden, auch weiterhin quasi einen modernen, diskreten Analogrechner gebaut. Diskret bedeutet, dass der aus vielen einzelnen Bauteilen besteht. Das sind also immer gleich Schränke im wahrsten Sinne des Wortes und die verkaufen wir auch. Funktioniert auch ganz gut. Wir haben tatsächlich, das war, als wir angefangen haben, zu gründen, eine kleine Version davon gemacht, The Analog Thing. Das ist im Internet unglaublich populär geworden, das Gerät, weil es auch sehr günstig war. Das war die Idee dahinter, sollte quasi SchülerInnen und StudentInnen erreichen und eben die Lust auf Analogrechnen machen und das Konzept den Menschen beibringen. Und was wir momentan machen, ist einmal quasi diese Technologie weiterzuentwickeln. Da haben wir momentan ein Projekt im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in der Quantencomputing-Initiative. Und auf der anderen Seite versuchen wir das bereits auf Chips zu bringen, also diese Miniaturisierung anzustreben. Und haben wir dieses Jahr zum Beispiel ein Tapeout gemacht. Und an der Stelle sind wir eigentlich dabei, hier in kurzer Zeit, in wenigen Jahren, die Arbeit von mehreren Jahrzehnten Integration in der Mikrocomputertechnik auf dem Digitalen nachzuholen.
Im Zeitraffer, wo steht ihr denn technisch? Also was, wo würdest du sagen, oh, hier sind wir eigentlich irgendwie schon so weit, dass wir Projekte machen können, denn jetzt im DLR ja mit einem staatlichen Kunden gewissermaßen. Mhm. Und welche Herausforderungen stehen jetzt noch vor euch, bevor ihr sagen könntet, oh, das ist jetzt etwas, was auch für Firmen im kommerziellen Einsatz interessant wird?
Also dadurch, dass wir vor allem mit diesem Analog Thing viel Aufmerksamkeit erzeugt haben, sind die Kunden eigentlich jetzt jahrelang immer zu uns gekommen und haben gesagt, können wir nicht unsere Probleme auf euren Rechnern lösen? Und wir mussten die meisten vertrösten und sagen, ja, die Rechner, die wir haben, sind leider noch zu klein. Also es ist eben beim Analogrechnen genau andersrum als beim Digitalrechnen. Der Rechner muss mit der Problemgröße wachsen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein ChatGPT-neuronales Netz abbilden möchte, dann muss der Rechner in der Lage sein, diese 10 Billionen Freiheitsgrade, die er hat, irgendwie wirklich in echten physikalischen Rechenelementen darzustellen. Da kann man sich vorstellen, wenn der Rechner jetzt nicht aus Chips besteht, sondern aus ganz vielen einzelnen Bauteilen, also diskret ist, dann ist das mal eben eine Halle, die man braucht, voll mit Rechentechnik. Und die kostet sehr viel Geld. Die kostet dann irgendwie 100 Millionen, wenn man die aufbauen möchte. So, und das ist also die Technik skaliert so nicht weiter. Deswegen wollen wir ja in die Chip-Integration gehen. Aber auch da haben wir immer noch von der Menge der Bauteile sind wir eigentlich auf einem Demonstrator-Level. Also wir können demonstrieren beispielsweise, dass wir Chip-Integration können, dass wir in der Lage sind, auf CMOS-Technologie kompatibel zu den bisherigen Digitalprozessor-Technologien auch analog zu rechnen, was so ein echter Meilenstein ist. Aber es ist immer noch so, dass man es in der Industrie noch nicht verwenden kann. Es löst noch keine relevanten Probleme, wie ich immer gerne sage.
Und wie kommt ihr jetzt dahin?
Das ist genau die interessante Frage. Das Stichwort ist natürlich wie immer in der Startup-Szene Geld. Also es braucht einen Invest, um in der Lage zu sein, diese Chip-Entwicklung voranzutreiben, also quasi dieses Entwicklungstal auch zu überbrücken, bis die Technologie quasi relevante Probleme lösen kann. Einerseits machen wir das natürlich, können wir das jetzt schon machen, indem wir auf der diskreten Seite, also wir versuchen beispielsweise dem gerade erwähnten DLR-Projekt jetzt einen Rechner zu bauen, der in der Lage ist, tatsächlich das erste Mal zu demonstrieren, dass ein Analogrechner schneller und effizienter sein kann als ein moderner Laptop. Das konnten wir bislang nur auf einer theoretischen Basis vorhersagen, weil wir konnten es noch nicht, diesen Anspruch noch nicht einlösen. Das hoffen wir jetzt einzulösen. Das nennen wir Analog Supremacy in Anlehnung an diesen Begriff Quantum Supremacy. Und auf der anderen Seite eben Chip-Integration ist das Stichwort, da viel Technik im Prinzip einen kompletten Serverschrank dann in einen Chip zu gießen. Und wir hoffen, dass wir das eben so in ein paar Jahren hinkriegen und dann auch tatsächlich industriell große Probleme angehen können. Also direkt, wir haben immer einen Anspruch, schnell in den Markt zu gehen. Das ist eigentlich unser Ziel.
Wie sieht denn der Markt aus? Und sowohl jetzt von der Nachfrageseite haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber auch von der Angebotsseite. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die an dem Thema arbeiten. Ihr wart früh dabei, aber die Konkurrenz schläft ja bekanntlich nicht. Genau, schon gar nicht bei euch, glaube ich.
Das ist wahr. Also wir sind genau in so einem Schnittgebiet zwischen drei großen Bereichen eigentlich. Da gibt es einmal das Quantencomputing, die ganze Quantencomputing-Szene, auch letztlich sehr stark Startup geprägt und viel Investorengeld. Und da ist ein dieses sehr sehr theoretisch unterwegs. Da wird noch viel Grundlagenforschung gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir eine Schnittstelle in diesem KI-Bereich. KI-Beschleuniger ist auch ein großer Markt, hatte ich vorhin schon erwähnt. Und an der dritten Stelle sind wir irgendwie auch in diesem klassischen Bereich von Analog-Elektronik unterwegs. Die begrifflich jetzt so ein bisschen angestaubt wirkt, das aber eigentlich gar nicht ist, weil sie überall drin steckt. Jede Waschmaschine, jedes selbstfahrende Auto hat natürlich auch eine Menge, man denkt an Leistungselektronik beispielsweise, aber auch an Sensorik und an Systeme, die Kontrolle und Verarbeitung machen. Also überall, wo man so einen Regelkreis drin hat. Und das sind verschiedene, jetzt habe ich ja drei riesige Märkte, das sind alles so Nine-Letter-Billion-Dollar-Markets skizziert, die auch ein riesen Wachstum haben und wo wir überall so ein bisschen mitschwimmen und versuchen, unseren Kuchenstück abzuschneiden und zu demonstrieren, dass wir dort was leisten können. Am einfachsten zu erobern, in Anführungsstrichen, ist tatsächlich dieser traditionelle Industriemarkt, dieser Analogelektronikmarkt. Man mag das eigentlich gar nicht glauben, aber das liegt auch daran, weil dort Entwicklungsabteilungen natürlich schon tief drin sind und wissen, was die brauchen und was jetzt am nächsten sinnvollsten wäre. Und da haben wir eigentlich die weitesten Kundengespräche, um unsere Technologie reinzubringen. Aber nochmal einen komplett anderen Markt zum Beispiel zu erwähnen, wir sind eben, unsere Technologie ist auch wearable, unsere Technologie kann in den Space fliegen, ist also radiation hard und das macht dieses Füllhorn von Anwendungen. Also in all diesen Bereichen Medizintechnik hatten wir mit Leuten gesprochen, die unsere Produkte in Herzschrittmacher machen wollen, in Hörgeräte bauen wollen, die damit auf dem Mond ihre Solarmodule steuern wollen und oder die beispielsweise eben in Handys die dortige Analogelektronik gerne hochintegrieren wollen auf dem Chip. Und das sind Sachen, die werden alle passieren. Wir hoffen, dass wir da die Vorreiter sein können, um auch da an der Stelle einen Punkt zu setzen und zu sagen, wir schaffen es hier, ein Co-Prozessor-Design hinzukriegen, sozusagen das Handy als System-on-Chip die Entwicklung weiter voranzutreiben. Ich sage an der Stelle immer gerne, wir sind quasi, um so ein Vorurteil aus dem Weg zu räumen, wir machen da nicht die Rolle rückwärts, zurück zur Analogelektronik, sondern wir verstehen uns eigentlich so als die Nachbrenner der Digitalisierung. Also da, wo eigentlich die digitale Computerei stockt an der Stelle, können wir weitermachen.
Was ich besonders faszinierend daran finde, ist, dass es ja jetzt zumindest technisch gesehen, was ihr macht, leichter zu realisieren ist als quasi die Subkategorie der Analogrechner, die Quantenrechner, viel leichter sie in die technische Realität zu bringen. Und gleichzeitig wirkt es zumindest auf mich so, als ob die Analogrechner schon so etwas sind wie so ein Stiefkind dieser Back to the Future Entwicklung von Rechnern. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Analogcomputer haben sowas wie ein Imageproblem. Erklär doch mal, warum und wie sich das einfügt, denn auf der anderen Seite zu sagen, die Quantencomputer haben fast das Gegenteil eines Imageproblems. Sie werden als eine Technologie präsentiert und verkauft, die irgendwie so, kann ja nicht mehr lang dauern, bis sie da sind und die lösen dann all unsere Rechenprobleme, was ja nur eindeutig nicht stimmt.
Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das ist eigentlich so ein PR oder soziokulturelles Phänomen und vor allem in der deutschen Sprache oder auch im bestimmten Umfeld, in der deutschen Industrie, in der deutschen Politik kann man das, glaube ich, gut festmachen. Also wenn man im Deutschen von der analogen Welt spricht, dann hat das immer, dann meint man damit eigentlich alles, was offline ist, alles, was irgendwie langsamer ist und langsamer funktioniert. Und das ist so der umgangssprachliche Begriff. Und ich als Wissenschaftler, der hat natürlich denkt an den technischen Aspekt, den ich eingangs erwähnt habe, was quasi das Analoge vielleicht vom Digitalen unterscheidet. Also letztlich sind analog und digital im Umgangssprachlichen entkoppelt von ihrer eigentlichen Bedeutung und transportieren gewisse Gefühle. Und in gleicher Weise tut das eben auch das Wort Quanten oder Quantenmechanik. Damit wird beispielsweise meines Erachtens häufig auch was Mystisches assoziiert, dass viele Menschen, die auch weg sind, weit weg von technischen Phänomenen und da im Alltag nicht mit in Berührung kommen, mit Quantencomputern irgendwie so eine Art Supercomputer verbinden, der irgendwie so wie Superintelligenz alle Probleme der Welt lösen kann. Und ich glaube, ein Stück weit ist das auch ein Grund, worauf diese Quantenbubble, wenn ich das jetzt mal sagen kann, also man soll mich hier nicht falsch verstehen, ich finde Quantencomputer großartig und würde mich wirklich freuen, wenn diese Technologie funktioniert, weil ich glaube, dass sie die Welt wirklich voranbringen kann. Also da bin ich persönlich technologieoffen genug für, auch wenn mein Herz natürlich hier für Analogrechner gerade schlägt. Bloß dieses Image-Problem, das ist eben diesen Worten meines Erachtens stark zugeordnet. Und es gibt beispielsweise andere Firmen, die Analogrechner machen, die das aber so ein Stück unter den Tisch kehren. Die sagen, die sprechen dann eben gar nicht davon, was sie eigentlich genau machen. Und es ist zum Beispiel eine Anekdote, die unser Mitgründer, der einen Lehrstuhl hat in Brandenburg an der Universität, der hat gesagt, er darf bei seinen Anträgen eigentlich gar nicht sagen, dass er Analog-Elektronik macht. Auch wenn er einen Mixed-Single-Lehrstuhl hat. Das geht also ganz klar natürlich bei ihm im Lehrstuhl darum, Analogelektronik auch zu beherrschen. Aber das Wort ist politisch auch unerwünscht. Und da im politischen Sprachgebrauch spricht man ja dann immer von Digitalisierung. Ich meine, das ist jetzt, wie gerade sagt, Deutschland, da ist man vielleicht im Ausland noch ein bisschen weiter. In Deutschland macht man halt noch die Digitalisierung. Wenn man da jetzt kommt und davon spricht, dass man Analogrechner baut, dann gucken dann die Leute natürlich komisch an und glauben, man will das Rad zurückdrehen. Und Das sind Aspekte, was wir tatsächlich als Begriff mittlerweile verwenden, ist das Hybridrechnen. Wir sagen digital-analoges Hybridrechnen, weil wir halt auch, technologisch ist es auch so, dass das Analogrechnen alleine kommt nicht weit. Wir brauchen die Unterstützung von einem Digitalrechner und das ist auch quasi unser Selling Point, dass wir sagen, wir steuern den Analogrechner digital.
Clever, also marketingtechnisch super clever, Hybrid, das findet die Politik bestimmt ziemlich gut. Du selbst, eben hast du ja schon gesagt, ne, eine klasse Sache an euren Rechner ist, man kann sie ins All schicken. Da kommst du ja her, nicht direkt, aber du kommst aus der Astrophysik.
Ich bin auf der Erde geboren. Okay.
Bist aber nicht gezwungen, hier zu bleiben. Mal schauen, wahrscheinlich doch. Aber wie bist du denn zu dem Thema gekommen, wenn du eigentlich ursprünglich mal zu schwarzen Löchern geforscht hast?
Genau, also ich hatte tatsächlich in Astrophysik promoviert und in der Zeit, also als theoretischer Physiker, eine lange Zeit eigentlich in so einer Grundlagenforschungsbubble verbracht. Also tatsächlich ziemlich verwandt eigentlich auch mit dieser Quantencomputing-Bubble. Tatsächlich habe ich in der Zeit aber kein Quantencomputing gemacht. Und eine Sache, die eben diese Grundlagenforschung ausmacht, ist, dass sie auch für sich selbst existieren kann. Also in der Zeit war an Ausgründung auch kein Thema in Akademie. Das, was in meiner Wahrnehmung heute viel mehr eigentlich gepusht wird. Und ich habe beispielsweise während meiner Promotion Simulationen von schwarzen Löchern und von Mergern, von Neutronensternen untersucht. Das war ganz spannend, weil in der Zeit gab es dann auch einen Nobelpreis für das Thema. Den habe ich allerdings nicht bekommen, aber es hatte eine hohe Relevanz. Und wir haben das auf Supercomputern gerechnet. Also ohne Supercomputern hätte man 2016, hätte die Menschheit es nicht geschafft, das erste schwarze Loch nachzuweisen. Das ging nur durch ein Pattern-Matching. Und Supercomputer, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, sind genau diese Maschinen, die an ihre Grenzen stoßen. Also wir haben beispielsweise in München auf dem SuperMOOC gerechnet, einer der größten Supercomputer in Deutschland. Und das sind zigtausende Computer. Eigentlich kann man sich das vorstellen wie zigtausende Laptops, die nebeneinander stehen, im großen Netzwerk und an einem Problem lösen sollen. Und das funktioniert so lala. Also es funktioniert schon nicht schlecht, ansonsten wäre das wird das auch alles nicht klappen, was ich schon erwähnt habe, aber es stößt eben an Grenzen. Und dann habe ich nach meiner Promotion Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Da hatte ich ein Computermuseum geerbt, in dem diese Analogrechner standen, von meinem Vater, der in der Zeit gestorben ist. Und das wollte ich gerne als Verein weiterführen. Da habe ich Bernd Ullmann kennengelernt, der europaweit anerkannte Analogrechner-Papst. Und der hat mir zu der Zeit gesagt, dass er gerade dabei ist, ein Startup zu gründen. Und das fand ich ganz spannend und auch irgendwo mit dem Ziel, Mensch, kann man nicht sowas wie Astrophysik-Simulation irgendwie auf besseren Computerarchitekturen machen, als auf denen, die wir dort zur Verfügung haben. Und so bin ich dann Mitgründer geworden bei der Anabrin.
Und kann man?
Wir haben es natürlich auch gerade wieder aus dem Grund der zu kleinen Rechner noch nicht gemacht, aber ich hoffe, dass wir es können, ja, bald.
Was hat denn bei dir dann den Impuls ausgelöst zu sagen, ich bleibe nicht bei der Erkenntnis, sondern ich gehe in die Wirkung, nämlich in die Gründung, ne? So, wenn ich es richtig einschätzen kann, hättest du ja auch in der Wissenschaft eine tolle Karriere machen können. Hast dich aber doch entschieden, dann zu Bernd ins Team zu kommen und dann ja jetzt auch Co. zu gründen und jetzt in wichtiger Management, technischer Management-Rolle zu sein. Erstens vielleicht erstmal bereut. Wer ist diese, ne? Also jetzt gerade in der Astrophysik ja vielleicht auch nochmal irgendwie die Magie zu sagen, ich bin derjenige, der wirklich an den Grenzen des Weltalls irgendwie klug rumforscht. Nochmal, hat das nicht noch eine besondere Anziehungskraft? Und umgekehrt gefragt, ne, was sagst du jetzt auch nach ein paar Jahren Erfahrung? Was hat dir das Gründen oder was bringt dir das Gründen und das Unternehmertum?
Ich hatte früher immer so das Vorurteil, dass eigentlich sobald man aus der Uni rausgeht, Akademie verlässt, das war so ein Stigma in der theoretischen Physik, da hat man es eigentlich nicht geschafft, so nach dem Motto. Und was ich festgestellt habe, ist, das Gegenteil ist der Fall. Also was wir betreiben im Startup ist eigentlich klassische private Forschung und es ist ein Reichtum an Themen, mit denen ich in den letzten Jahren in Berührung gekommen bin, mit denen wäre ich niemals in Berührung gekommen, wenn ich in der Akademie in meiner kleinen Nische geblieben wäre und links und rechts hätte ich nur die Neutronensterne und schwarzen Löcher. Und das ist eigentlich das Faszinierende, was so mein persönlicher Mindshift war, festzustellen, was man eigentlich alles machen kann und welche Bereiche man alle reinkommen und reinschuppern kann. Und als jemand, der eigentlich immer so wissbegierig ist und Neues lernen will, ist das natürlich wie eine Droge. Also dieser Bereich, weil selbst wenn man an einem Tag dann demotiviert ist, kommt am nächsten Tag halt doch, wie gesagt, die Mondbasis um die Ecke, bei der die gerne ihre Solarzellen mit Analogrechnern steuern wollen. Und ich habe keine Ahnung über DC-Grids und sowas, aber ich kann mich da ein bisschen einlesen und hoffen, mal jemanden einzustellen, der das vielleicht dann besser kann als ich. Aber es ist extrem spannend. Und ist natürlich, jetzt weht natürlich auch gerade auch durch Sprint sicherlich so ein politischer Wind durch Deutschland, bei der auch Gründungen forciert werden. Und wie ich vorhin schon sagte, zu meiner Zeit, da war das an Unis noch kein Thema. Und ich finde es eigentlich, es ist wie Scheuklappen ablegen in gewissem Maße, wenn man mal sieht, was die Welt halt noch alles so bietet, außer Elementarteilchen.
Was war der größte Downer in deiner Karriere als Unternehmer und was hat dir den größten Optimismus-Boost gegeben?
Bei größter Downer müsste ich tatsächlich überlegen, was das Schlimmste war. Ja. Also ich glaube, vielleicht bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wie lange alles dauert. Da würde man, glaube ich, immer denken, so Mensch, das geht alles schnell, aber so schnell geht es natürlich auch nicht. Über Nacht entstehen keine Wunder. So ist die Welt. Also da kann auch das kann beliebig viel Geld eigentlich auch nicht parallelisieren. Das ist dann das Zweite, was ich vielleicht sagen würde, ist im Endeffekt hat Firmengründung und Firmenaufbau natürlich auch viel mit Menschen zu tun. Und nicht, dass ich jetzt ein Klischee als theoretischer Physiker, der so als Kellerkind bedienen will, aber es ist echt schwierig, Leute zu finden, die auch zum Beispiel in der Lage sind, dann zielgerichtet irgendwie eine Projektarbeit zu machen in einem Firma. Und wir haben viele Startups angefangen, Leute einzustellen direkt aus der Uni, die dann auch wenig Erfahrung hatten und dann auch unser Lehrgeld bezahlt an der Stelle. Also das sind so quasi klassische Wachstumsschmerzen im Startup, würde ich glaube ich mal sagen an der Stelle, die dann auch einfach wehtun. Aber ich glaube, in Summe überwiegt das Positive.
Okay, und jetzt der Booster.
Jetzt der Booster. Also, wie ich gerade schon sagte, das ist für mich persönlich am erfüllendsten ist eigentlich wirklich dass ich jeden Tag, dafür sind wir Gott sei Dank noch klein genug, sagen kann, Mensch, was will ich heute eigentlich machen? Also ich hatte zum Beispiel, das ist auch dazu geschuldet, wie wir als Firma momentan agieren, war einfach unglaublich positiv, dass ich sagen konnte, so, ich in unserer Software-Truppe brauchen wir dringend mehr Unterstützung, da gehe ich jetzt rein, habe ich einfach mal 2-3 Monate Software geschrieben und es war großartig, also eine tolle Zeit. Und oder zum Beispiel, wie ich gerade erwähnte, die Kundengespräche, wo man einem jemand erklärt, dass er da irgendwie dies oder jenes machen möchte und wo da die technischen Grenzen sind und auch entsprechende Besuche, also wo wir schon alles waren und eingeladen wurden zu irgendwelchen Facilities, das sind immer Wow-Momente. Also das sind sich auf jeden Fall die Highlights von so einem Startup-Leben.
Wo wir gerade bei der Zuversicht sind, optimistisches Szenario, wo steht ihr und wo steht vielleicht auch das ganze Feld in einem, in 3, in 10 Jahren?
Also das Feld ist interessant. Ich meine, wir erleben eine Diversifizierung von Computertechnologie, nachdem wir ungefähr 20, 30 Jahre lang so eine große Zentralisierung gesehen haben. Computerarchitekturen wurden immer gleicher. Jetzt werden sie wieder verschiedener. Ich denke, für uns ist es eine große Chance, weil es eben auch bedeutet, dass man in gewisse Bereiche reinkommen kann, wo vorher eben Platzhirsche am Werk waren. Also beispielsweise Digital Signal Processing, nur um ein Beispiel zu nennen, wo sicherlich auch Unterschied machen können. Ich denke, wir haben jetzt ein Vorhaben, wir wollen ungefähr 18 Monaten, also wirklich deutlich weniger als 3 Jahren demonstrieren, dass wir diesen Analogcomputer auf einem Chip bauen können und dass der auch funktioniert. Das ist unsere erste Generation sozusagen und dann auch den entsprechend weiterentwickeln und in der zweiten Generation zum Beispiel, die noch kompakter ist. Und da gibt es viele spannende Möglichkeiten. Zum Beispiel ist ein Approach bei uns auch zu sagen, wir machen Researching Moore's Law, ein schönes Bullshit-Wort, was bezeichnet, dass wir jetzt mit einer 65-Nanometer-Struktur anfangen, aber eben auch runtergehen können bis auf so 3-4 Nanometer. Da spricht theoretisch nichts dagegen. Das heißt, wir haben da eigentlich jetzt eine Menge Luft, Entwicklungsluft, die wir gehen können, bei der natürlich sich nochmal der Energieverbrauch reduziert, die Geschwindigkeit noch höher wird. Und gleichzeitig können wir beispielsweise Manufaktionstechniken entwickeln, beziehungsweise adaptieren, zum Beispiel 3D-Stacking. Also wir werden in der Lage sein, einen dreidimensionalen Klumpen Silizium zu bauen, der quasi pure Rechenpower beinhaltet, kaum gekühlt werden muss. Also deswegen geht das mit jetzigen CPUs nicht. Und wir können quasi das, was Full Wafer Scale Computing in die Breite macht, das können wir in die Höhe machen. Und das wird also ich glaube, das wird einen enormen Unterschied machen von dem, was an Compute Power wirklich zur Verfügung steht, bis hin zu sowas wie dem Gehirn aus Silizium.
Und das bei minimalen Energien, die eingetragen werden müssen. Toll. Letzte Frage, wie immer bei uns, bei all meinen Gästen. Du kennst die Frage natürlich, welche Sprunginnovation wünschst du dir für dich und für deine Familie? Du hast kleine Kinder. Im Jahr 2050 außer Analogrechner und deine Kinder werden dann irgendwie Abitur machen oder vielleicht gerade, ist ja gar nicht mehr so weit hin, ne? Im Studium sein vielleicht.
Gerade vor dem Hintergrund, dass es nicht so weit hin ist, ist jetzt die Frage, nimmt man was Utopisches oder nicht? Also ich glaube, was sich wahrscheinlich ganz viele Leute wünschen in unserer digital oder in unserer energielastigen Gesellschaft, ist in die unbegrenzte Energie. Ich habe da aber so ein bisschen meine Zweifel, weil ich glaube, wenn wir unbegrenzte Energie als Menschheit haben, dann werden wir auch unbegrenzt viel Wärme verursachen, die irgendwie den Planeten auch noch weiter aufheizt, Stichwort Klimawandel und KKG. Also von daher, da gibt es auch einen schönen Bezug zum Analogrechner an der Stelle, ein A-Opening Plot, wenn man so will, der eigentlich zeigt, wie der parallel zum Energieverbrauch auch der Informationsverbrauch, also die Informationen, die verarbeitet werden, exponentiell steigen. Wir haben in wenigen Jahren wird die komplette Computertechnologie, die Menschheit hat, den jetzigen Energieverbrauch der Welt einmal duplizieren. Das heißt, wir sind in 10, 15 Jahren, also 2050 oder sowas, da sind wir in der Richtung, dass der größte Energieverbrauch auf der Welt wird Informationsverarbeitung sein. Das wird nicht mehr Flugverkehr, es wird nicht mehr Automobil oder Bauen sein, sondern es wird die Informationsverarbeitung. Deswegen auch brauchen wir effiziente Informationsverarbeitung, die wenig Bits verbraucht tatsächlich, also weil wir an fundamentale Limits brauchen. Wir müssen Bits sparen und dadurch sparen wir auch Energie. Das tut übrigens Analogrechnen. Aber zurück zur Frage, was kann denn jetzt nun wirklich helfen, der Mensch? Also vielleicht bin ich ein bisschen bescheidener an der Stelle und sage, was ich schön fände, wäre eine Computerei, die funktioniert. Also was ich krass finde, jetzt gerade in unserer geopolitischen Lage mit Cyberwars und alles, was wieder kommt, ist, man nimmt das so als selbstverständlich hin, dass Computer unsicher sind, dass Computer hackbar sind und dass man auf die Art und Weise Kriegsführung betreiben kann, dass wir kritische Infrastruktur haben, die kritisch ist, weil sie die Computertechnik kritisch ist. Und das fände ich eine richtige Sprunginnovation. Das halte ich auch für realistisch, bis 2050 das auf einem theoretischen Level verhindern zu können. Und zwar, indem man beweisbare Programme hat, indem man beweisen kann, mathematisch beweisen kann, dass sie nicht hackbar sind beispielsweise, dass sie das machen, was sie tun sollen und auf die Art und Weise Computertechnologie nicht mehr inhärent unsicher ist, weil Menschen oder vielleicht auch die allwissende KI, die ja letztlich nur das weiß, was Menschen weiß, mal gucken, die Programme nicht besser schreiben kann, sondern weil sie tatsächlich mathematisch beweisbar richtig sind. Das finde ich, ist vielleicht auch jetzt nur für eine Branche, aber letztlich ja dann auch irgendwie für die Gesellschaft eine echte Sprunginnovation.
Wobei die Quantencomputer zumindest in mittlerer Sicht erstmal die Unsicherheit erhöhen könnten, oder?
Ja, als stochastischer, statistisch Computer, das ist natürlich die Frage, wie man die einsetzt. Letztlich auch beim Analogrechnen. Ne? Ich meine, ist das dann beweisbar? Ist er dann vielleicht beweisbar richtig oder nicht? Das sind auch noch offene Fragen. Aber deswegen ist es ja auch ein Wunsch.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg und Geschick bei den Entwicklungen in den kommenden Jahren. Und ich danke dir natürlich vor allen Dingen ganz, ganz herzlich für deine klugen Gedanken, die in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht binär waren und auch nicht deterministisch, sondern komplex, klug, so wie es sich gehört in deinem Feld. Ganz vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr uns eine kleine Review hinterlasst oder wenn ihr diese oder andere Folgen, zum Beispiel die von Bernd Uhlmann, eine ältere Folge, der auch bei uns vor ein paar Jahren schon zu Gast war, einer der Co-Gründer von Sven, teilt. Diese Folge wurde wie alle anderen produziert von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt wie immer die nächste Folge. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.